Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro, wir machen Giro.
Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge in diesem Jahr 2024. Tanja und ich sitzen uns nochmal gegenüber in meinem Wohnzimmer. Wir waren gerade schwimmen, wir haben Abendbrot gegessen. Das zweite Bier ist schon geöffnet, das kann eine heitere Folge werden.
Wir haben Augenringe vom Schwimmen und Schwimmringe vom Nicht-mehr-Profi-Sein um die Hüften und das zweite Bier geöffnet. Die Zeiten ändern sich. Letztes Jahr haben wir noch, war das letztes Jahr, als wir hier Gin getrunken haben?
Ich weiß gar nicht, kann auch vorletztes Jahr gewesen sein.
Oder war das zwei Jahre
da? Kann auch.
Jetzt sind wir hier wieder down to earth mit einem Bier
mit
in der Hand.
Bier. Da haben wir uns auch richtig Mühe gegeben. Ich weiß noch, dass wir richtig viele Sprachnachrichten auch eingesammelt haben. Und jetzt ist ungefähr krasses Gegenteil, weil wir haben halt die letzte Folge vor 5 Tagen aufgenommen. Es ist nicht so viel passiert in der Radsportwelt, bis auf dass Mathieu van der Poel jedes Crossrennen gewinnt.
Nicht mehr?
Ne, hat er heute nicht gewonnen?
Nee, aber das in, oh Gott, wie heißt es? Gavere?
Gavere, das hat er auch gewonnen. Der hat alle gewonnen, der gefahren ist.
Nee.
Ich glaube ja. Weil du checkst das in der Zeit, wo Tanja checkt, das war glaube ich das erste in Sonthofen, war das Sonthofen, wie das heißt? In Holland, ja. Da mit dem, und das war halt crazy, weil...
Der erste Titel ist Mathieu van der Poel can't stop winning.
Ich glaube, der hat alle gewonnen.
Ja, also er steht zumindest im Ergebnis auf Platz 1.
Aha. Naja, auf jeden Fall.
Können wir nochmal von vorne anfangen?
Warum?
Jetzt habe ich mich ja derbe blamiert.
Nee, das bleibt schön drin. Bleibt schön. Ich finde es auch ganz gut, wenn ich mal als der Radsport-Experte dastehe, weil sonst ist es immer andersrum, dass ich irgendwas erzähle und du sagst, nee, mach das eigentlich
ja,
gar nicht.
Ich habe die Feiertage halt wirklich mal genutzt. Ich musste am 23. arbeiten und heute auch. Dann habe ich halt die 24., 25., 26. mal wirklich zur Besinnlichkeit genutzt. Weg vom Telefon, weg von Social Media, nur Family Business.
Ja, das ist sehr gut. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Natürlich, wir reden, wie war Weihnachten, was wünschen wir uns vielleicht fürs nächste Jahr, was war dieses Jahr so los, auch Highlights. Ich glaube, das ist so ein bisschen gefühlt so eine kleine, wir sind schon so ein kleines, wie ein kleiner Silvesterabend vorab, den wir hier zusammen verbringen, wo wir vielleicht über den Ausblick aufs nächste Jahr und auch über dieses Jahr reden.
Das heißt, es geht noch lange heute, oder wie? Wir feiern noch rein?
Ja, mal schauen. Dadurch, dass halt nicht so viele Radsportthemen da sind, müssen wir natürlich ein bisschen mehr über uns sprechen. Und wir müssen auch noch was verkünden, das müssen wir auch noch machen. Also es ist eine pickepackevolle Folge. Und ich wollte nur sagen, ich habe ein Video von Mathieu van der Poel gesehen in Sonthofen und er hat halt exakt, ich glaube, unter einer Minute gebraucht, um halt von Startreihe 3-4, wo er gestartet ist, halt an die Spitze zu kommen.
Wo ja, das war wirklich krass. Auch einfach, wie er eine andere Kurvenlinie nimmt als alle anderen,
ja,
und dann einfach auf Position 3 ist.
Ja, wo ich so dachte, so, okay, ist das krass. Und ich habe auch ein paar...
Und also zweieinhalb, vor allem, er hat einfach so nach 2,5 Minuten Rennen irgendwie 20 Sekunden Vorsprung. Ja. Und er startet ja nicht von vorne. Ja, genau. Das ist schon einfach, also ja, Wahnsinn.
Ja, das ist crazy. Und trotzdem haben mir aber noch ein paar Leute geschrieben, weil ich in der letzten Folge hatte ich ja so ein bisschen gesagt oder durchscheinen lassen, wenn Van der Poel nicht da sind, dann ist es ein bisschen langweilig. Da wurde mir geschrieben, hey, finden sie eben gar nicht. Finde ich auch eine berechtigte Gegenmeinung, dass es halt eher langweilig ist, wenn die da sind, weil die halt, weil es irgendwie klar ist, dass die gewinnen, sondern dass die ganzen Crossrennen dieses Jahr super spannend waren. Vor allem das Rennen in Dublin wurde hervorgehoben, der Weltcup, wo es wohl richtig coole Finalrunden gab. Das wollte ich natürlich auch noch erwähnen. Von Leuten, die mehr Crossrennen gucken als ich, die haben da sicherlich auch mehr Ahnung. Das muss erwähnt werden. Und ja, wir wollen auch auf jeden Fall auch in dieser Folge so ein bisschen die Trikots ranken, aber Tanja versinkt noch in ihrem Handy vor mir. Was guckst du?
Ja, weil ich die ganze Zeit noch rausfinden will, welches dieses Rennen, also, weil ich wusste dann halt auf jeden Fall, dass ein Rennen gewonnen wurde von Nils van der Putte und dann dachte ich mir eigentlich, dass er vor seinem Teamkollegen gewonnen hätte.
Ja, dann bin aber ich überfragt, da bin ich wirklich gar keine Hilfe jetzt hier an dieser Stelle.
Und jetzt versuche ich eben gerade noch raus, also es war auf jeden Fall Cross World Cup, aber und es war sein erstes Rennen, das er gewonnen hat. Aber ich glaube, da war einfach Mathieu van der Poel gar nicht am Start. Es war am 21. Dezember.
Um das Ganze auf jeden Fall mal zeitlich einzuordnen, wir befinden uns am 27.12., den Tag nach Weihnachten. Also es ist heute Freitagabend und Tanja und ich waren schwimmen. Wir haben uns nachmittags, Tanja war noch arbeiten, haben uns 16.30 getroffen an der Schwimmhalle Stadion Bad Köln und es war meine dritte Schwimmeinheit. Ich bin 2,2.
Du hast richtig geliefert, hey.
Findest du?
Ja.
Es war jetzt das dritte Mal und ich bin heute 2,2 Kilometer geschwommen. Und ich muss sagen, ich habe erst dreimal trainiert, aber ich bin sehr optimistisch, dass ich die 3,8 Kilometer solide schaffe im Triathlon nächstes Jahr.
Ich bin es tatsächlich auch. Einfach deshalb, weil du im Vergleich zu unserem ersten Schwimmen schon einen richtigen Fortschritt gemacht hast, technisch. Also es sieht einfach richtig gut aus. Es sieht natürlich besser aus, man merkt, dass es schlechter wird, wenn du müde wirst. Also so gegen Ende sinkt deine Hüfte ab. Und deine Wasserlage ist nicht mehr so gut, aber grundsätzlich die Arme, die Frequenz, deine Atmung und so ist schon echt solide.
Gracias. Ja, es macht doch Bock. Ich muss jetzt sagen, halt wirklich, Stadionbad ist ja auch nicht weit weg von wo ich wohne. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nächstes Jahr, das ist zum Beispiel ein Thema, was ich sagen kann. Ich habe noch in der letzten Folge doch groß angekündigt, dass ich die 15.000 Kilometer krass knacken will. Und ich habe es genau einen Tag später abgebrochen, das Vorhaben. also wirklich, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich persönlich nehme es sogar als Erfolg, weil ich nochmal so derbe in mich reingegangen bin. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, es ist ein bisschen sinnbildlich für das Jahr. Ich habe mich ja schon, also ich hätte mich gefreut, diese 15.000 Kilometer zu knacken, ja, auch diese Zahl dann irgendwie zu posten und zu sagen, hey, guck mal, genau die Hälfte von meinem Profi-Dasein eigentlich, ja. Obwohl man da auch ehrlich sein muss, so, ich bin auch noch ein halbes Jahr Profi gewesen, von daher ist ja in der letzten Zeit eh schon nicht sehr viel Kilometer dazu gekommen. Und ich dachte mir einfach dann so, also ich habe das dann so auf die Tage mal runtergerechnet, wie viel ich noch so fahren muss. Und auch wenn es nur tägliche 50 Kilometer sind, sind es halt trotzdem jeden Tag dann 1,5 Stunden ungefähr. Und ich hatte trotzdem noch bei Argo auch die ein oder andere Gym-Einheit. So wie heute hatte ich Schwimmen mit dir drin. Und dann dachte ich mir so, ja, da muss ich ja zweimal am Tag Sport machen. Das sehe ich jetzt auch nicht. Und dann dachte ich mir so, und guck mal, ich stress mich jetzt gerade schon wieder. Ich plane jetzt hier gerade jeden Tag trainingsmäßig durch, um da irgendeine Zahl am Ende zu haben. Und dann habe ich mich so richtig davon befreit, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, eigentlich mache ich mich mal so ein bisschen lustig über Leute, die es zu ernst nehmen. Und ich bin gerade genau wieder in dieser Spirale gefangen. Vielleicht tut mir das auch gut, das einfach nicht zu schaffen. Vielleicht ist es einfach gut, da 14.700 Kilometer stehen zu haben und halt 300 Kilometer am Kilometerziel vorbeizuschießen. Es ist halt mal so.
Ja, Glückwunsch dazu, nicht mehr der Sklave deiner eigenen Gedanken und der Zahlen zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass das schon ein gewisser Befreiungsschlag sein kann. Ich merke auch bei mir selbst aktuell, dass ich ja einfach, vielleicht habe ich es auch im letzten Podcast schon gesagt, dass ich glaube ich noch nie so lange wie aktuell nicht auf dem Fahrrad saß, egal ob Knieverletzung, Wirbelkörper gebrochen, ja, irgendwie krank. Aber so lange war ich noch nie nicht auf dem Rad. Ich merke aber, dass es mir auch so ein bisschen Seelenfrieden gibt, weil ich gerade nicht mehr so getrieben bin, weil nicht mehr jeder Tag davon bestimmt wird, dass ich schnell nach Hause komme, dass ich schnell aufs Rad komme, dass ich maximal viel Kilometer reinkriege, sondern dass so das Leben auch mal das Leben drumherum so ein bisschen die erste Geige spielt.
Ich habe exakt irgendwie auch so denselben Gedankengang, dass ich habe mir das so auch überlegt und dachte mir, also ich habe mich immer zum Beispiel, haben wir auch drüber geredet, letztes Jahr an Weihnachten habe ich, das war auch so ein Grund, warum ich dieses Kilometerziel dann abgeschrieben habe, ich weiß noch ganz genau, ich habe mich in diesen Profisportler-Rick hineinversetzt und ich letztes Jahr an Weihnachten, weiß ich noch, ich bin am 24. halt irgendwie 4 Stunden im Regen Rad gefahren, am 25. 4,5 Stunden nach Unna im Regen. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich damals dachte, boah, irgendwann, und da war ja schon im Hinterkopf, wahrscheinlich nächstes Jahr ist es schon soweit, irgendwann bin ich mal nicht mehr Profi. Und dann muss ich einfach an Weihnachten kein Rad fahren. Dann kann ich einfach morgens aufstehen und mit der Familie frühstücken und diesen ganzen Weihnachtstag verbringen mit denen. Und Und ja, irgendwie, hey, also kochen kann ich nicht, das machen andere besser in meiner Familie, aber halt ein bisschen helfen, worum es geht, den Feel-Good-Manager spielen, gute Laune verbreiten. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist eigentlich das Weihnachten, wo ich nicht mehr Profi bin. Und jetzt stresse ich mich gerade irgendwie mit Radfahren drumherum und ey, das ist auch komplett bescheuert, was mache ich hier gerade? Und deswegen habe ich das so ein bisschen, das war ein Grund. Und das nächste ist auch, dass dieses, also ich bin dann halt, das hat ja so angefangen wieder, als ich in Portugal war und dann war ich da im Trainingslager mit dem Frauenteam. Das hat mich natürlich auch irgendwie getriggert, im Trainingslager zu sein und irgendwie in einer anderen Position da zu sein und jetzt nicht mehr Teil des Teams, aber dann irgendwie will man doch jeden Tag Rad fahren. Dann bin ich zurückgekommen und war gefühlt jeden Abend halt eine Stunde auf der Rolle. Und dann dachte ich mir so, ey, also auch so Thema Fitness, Thema, wie der Körper sich verändert und so, dachte ich so, es gibt schon effektivere Sportarten als auch als Radfahren halt, ne? Und dann denke ich mir so, eigentlich, also mein auch im Hinblick aufs nächste Jahr, ich will laufen gehen, ich will schwimmen gehen, ich will auch gerne mal Radfahren und ich will ins Gym. Das sind so die vier Hauptdinge, die ich machen will. Und die sollen sich aber abwechseln. Es soll nicht mehr nur dieses stupide Radfahren, Radfahren, Radfahren sein, sondern es soll wirklich ein Mix aus diesen Sportarten sein. Und es soll nie dazu führen, dass ich mir von irgendeiner der vier Sportarten denke, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das zu machen, weil ich es überreize. Ich will da einen guten Mix drin haben. Und das ist für mich irgendwie so ein Traumszenario von Fitness, das auch so ein bisschen vielseitig ist. Vielleicht auch mal eine Runde Fußball spielen oder Paddel, keine Ahnung. Aber das halt, natürlich will ich irgendwie fit auf dem Rad bleiben, einigermaßen. Und halt, das wird ja auch sehr wahrscheinlich so bleiben mit den Lebenskilometern, die man hat. Und da, aber ich will einfach ich habe voll Bock, andere Sportarten noch zu machen, so wie heute schwimmen gehen. Ich war viel glücklicher nach dem Schwimmen gehen, als wenn ich jetzt schon eine Rolle gefahren wäre.
Ja. Also das kann ich vollkommen, ich glaube auch, weil wir genau solche Themen besprechen, hört uns auch keiner unter 24 zu, die sind noch in einem ganz anderen Modus.
Ja.
Wir sind jetzt schon so einfach so richtige, manche sind mehr mit 30er, andere sind weniger mit 30er, aber genau das Gefühl habe ich auch, dass ich auch jetzt aktuell häufig halt ins Fitnessstudio gehe und am nächsten Morgen kaum mehr aufstehen kann, weil meine jeder einzelne Muskel wehtut, aber da merke ich halt einfach auch, wie viel ich so in einer Stunde machen kann. Und davon halt auch wirklich über Tage noch zehre, weil man mag ja auch dieses, also ja, als Sportler mag man ja auch dieses Gefühl.
Voll.
Und ich weiß halt, dass es eher für mich dann, glaube ich, so ein bisschen auch ein Abschied war, dieses Gefühl eben nicht mehr zu haben, weil man halt, man kam halt von so einem extremen fitten Zustand auf dem Fahrrad und man wusste halt, okay, wenn ich wirklich mich auslaugen will, dann brauche ich eine 5-6 Stunden Einheit.
Ja.
Und das nochmal unterzukriegen in so einem normalen Alltag, ultra schwierig.
Yeah. Ja, und da bin ich auch ehrlich, also das tut mir natürlich auch weh, wenn ich in Portugal bin und ich merke, okay, krass, so diese Radfitness ist, also das tut einem weh zu sehen, dass man nicht mehr so fit auf dem Rad ist, wie man mal war. Also im Vergleich zu anderen, das hat man sicherlich immer noch ein gutes, solides Niveau, aber ja, wenn man irgendwo weiß, wo man herkommt, was man auf dem Rad mal drauf hatte, dann fühlt sich das jetzt wirklich an, als wenn ich irgendwie so eine langsame Schildkröte da rumfahre. Das ist schon bitter. Aber
deshalb bin ich jetzt Schwimmer geworden.
Weil das so eine Highspeed-Sportart ist. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also es geht mir, also genau das, was du sagst halt, also ich habe aber auch gar keinen Bock mehr, 5-6 Stunden, so wenn das mal passiert mit Freunden oder wenn wir jetzt Sahara Gravel Ende Februar fahren, das wird auch bestimmt crazy werden. Und da habe ich dann auch Bock drauf irgendwie, aber auch da nehme ich an dem Rennen teil, ja nicht mehr um zu performen, das Ding zu gewinnen, es gibt ja keinen Leistungsdruck dahinter, es geht einfach irgendwie, ich freue mich auf dieses Abenteuer.
Ja, ich glaube auch, ich hab nochmal darüber nachgedacht letzte Woche, nachdem wir das dann so offiziell announced haben oder diese Woche und dann dachte ich mir einfach so, für dich wird es ja vollkommen entspannt. So, das wird ja für mich der absolute Abfuck, weil selbst wenn ich mir sage, ich mach's locker und du machst halbwegs locker, dann werde ich, wenn du es halbwegs locker nimmst, immer noch Anschlag fahren.
Nee, Anschlag fahren wir nicht.
Naja, das sagst du. Aber also ich war so schon mal im Bergischen mit dir trainieren, wo ich eigentlich auch richtig fit war. Und dann sind wir da hochgestrahlt, irgendwelche Anstiege. Und ich habe immer runtergeguckt und hatte so 260 drauf, 270 drauf und dachte so, also, für mich ist jetzt gerade nicht mehr angenehm, und aber einfach so getan, als könnte ich noch vollkommen entspannt ein Gespräch führen. Und dachte mir, wir werden jetzt bestimmt bald gleich langsamer und wir sind einfach nicht langsamer geworden. Und deshalb wird mir jetzt langsam schon so ein bisschen mulmig.
Nee, wirklich nicht. Ich glaube wirklich, das wird gut werden. Ich kann nicht für den kompetitiven Rick sprechen, wenn wir im Rennmodus sind.
Das habe ich heute gemerkt.
Also ich weiß ja noch nicht, wie viele Mixteams mitfahren. Und also wenn ich da sehe, das wird wie beim Finnland-Gravel. Da bin ich auch aus Spaß mitgefahren. Dann habe ich gemerkt, ich kann das Ding gewinnen. Dann bin ich ja richtig zum Rennfahrer mutiert. Und beziehungsweise mit Valtteri zusammen damals. Ich war ja dann sein Helfer und wollte ihn zum Sieg lotsen. Und das ist ja auch so geil, wie das dann... Also ich wusste ja, ich bin ja da die mittlere Distanz gefahren. Das heißt, ich wusste beim richtigen Profirennen, wäre ich, keine Ahnung, 35. geworden maximal. Irgendwo wäre ich da angekommen. Aber in der mittleren Distanz fährst du um Sieg mit. Das ist ja auch egal, was ist. Dann denkst du so, na jetzt, ich bin hier schon, jetzt geht's um Sieg, Leute. So, und das ist genauso viel wert wie der richtige Sieg. Ja,
ja, ich habe heute beim Schwimmen gemerkt, dass dein Ehrgeiz auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist. Ich habe heute ja so eine, ich habe mir einen Plan rausgeschrieben und das waren eher so eine kurze Einheit, also kurz gegliederte Einheit, vor allem so 100er und 50er. Deshalb hast du mir am Ende gesagt, ich mache auch nicht so viel Pause wie du, weil ich ja zwischen den 50ern immer die kurze Pause hatte. Und dann irgendwann hast du aber gewartet, bis ich bin ich so ein 800er geschwommen am Ende. Da habe ich 800 Meter am Stück geschwommen und auf einmal sehe ich so, dass Rick ich wende. Und Rick stößt sich ab und fängt auf einmal so in der sehr viel höheren Frequenz an zu schwimmen als die ganze Zeit. Und dann denke ich mir, okay, er will ein Battle, aber dann habe ich trotzdem gewonnen. Dann habe ich einfach nur kurzes Tempo hochgezogen.
Weil ich gegenverkehrte, habe ich rausgenommen.
Du hast aufgegeben, ich habe es genau gesehen.
Es ist wirklich, du hast eine gute Wasserlage, du gleitest viel mehr. Das ist, ich hab's schwer gegen dich.
Ja, zum Glück.
Ja. Gut, ich sag mal, wäre schlimm, wenn nicht, ne? Nach der jahrelangen Erfahrung.
Das wollte ich gerade sagen.
Aber ja, das heißt, Thema Jahreskilometer, komme ich nicht auf das, was ich mir vorgenommen hatte. Ist aber auch völlig egal, denn Radfahren wird immer ein Teil von uns bleiben, von uns beiden. Aber, und ich glaube, auch gerade die Radrennen schauen und Experten sein und das irgendwie zu kommentieren, macht ja übertrieben Bock auch. Und das verfolge ich auch weiterhin richtig, richtig nah und richtig doll. Aber so selber muss ich echt sagen, dass halt andere Sportarten nächstes Jahr deutlich mehr Einzug erhalten werden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und wer gerade das mit den 4% vielleicht nicht, den Insider nicht verstanden hatte, kurz vor der Aufnahme habe ich mit Tanja das Spotify Wrapped geschaut. Und wir haben gesehen, dass nur 4% unter 24, 18 bis 24, diese Zielgruppe, bedienen wir nur 4%. Also wir sind ein Boomer-Podcast, Leute. 35 bis 44 ist unsere stärkste Zielgruppe. Und wir haben über 160% neue Hörerinnen und Hörer über 55 dazu gewonnen.
Aber ich glaube, das liegt halt auch so daran, so ein bisschen daran, wer hört Podcasts?
Ja, das kann sein.
Also es ist sowohl, wer macht Radsport, wer hört Podcasts? Und wir sind natürlich auch, wir bespielen die Leute, deren Zielgruppe, also wir, beziehungsweise wir sind unsere Zielgruppe.
Ja, stimmt. Und also auch mal danke, das war mir so nicht bewusst, ehrlicherweise. Ich meine, wir nehmen ja wöchentlich oder fast wöchentlich auf und laden halt hoch und sehen natürlich das Feedback auch mal so ein bisschen, aber das nochmal so schwarz auf weiß in Zahlen zu sehen, war echt crazy. Wir haben 80% neue HörerInnen dazu gewonnen dieses Jahr, plus 55% Streams, irgendwie auch nochmal Follower deutlich dazu gewonnen, also man kann eigentlich nochmal sagen, dass der Podcast richtig geboomt ist dieses Jahr, was die ganzen Zahlen angeht. Vielen, vielen Dank dafür, das ist echt verrückt und dafür einfach mal danke, wollte ich einmal sagen, weil das natürlich irgendwie auch schön ist, wenn man das sieht. Nicht, dass man es deswegen macht, aber es ist natürlich trotzdem schön, dass uns so viele Leute zuhören da draußen.
Definitiv. Also ich habe auch, als du mir die Zahlen geschickt hast, habe ich auch so ein sehr viel Emotionen gefühlt, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, sicherlich.
Werbung. Das neue Jahr steht vor der Tür und damit wahrscheinlich der ein oder andere gute Vorsatz. Vielleicht habt ihr auch schon ein Trainingslager geplant oder wie Rick und ich das ein oder andere Rennen. Dafür ist unser heutiger Werbepartner Ministry der perfekte Partner, der eure guten Vorsätze unterstützt und euch für Rennen und Trainingslager, natürlich aber auch fürs Training zu Hause perfekt ausstattet. Das Schöne daran ist, dass Ministry nicht nur dafür sorgt, dass ihr gut mit Kohlenhydraten versorgt seid, sondern das auch noch auf die gesündeste Art und Weise, nämlich mit einem neutralen pH-Wert, der zahnfreundlich ist. Das ist für vor allem Vielesser während der Einheiten und viel Trainierer, die täglich Sportnahrung zu sich nehmen, sehr entscheidend und vor allem für Leute wie mich, die extrem empfindliche Zähne haben. Außerdem ist Ministry frei von künstlichen Zusatzstoffen mit echtem Fruchtpulver und sorgt dafür für einen sehr angenehmen Geschmack. Und ich glaube, das ist, egal ob man viel oder wenig Produkt zu sich nimmt, sehr entscheidend, dass man nicht schon ein Argwohn empfindet, bevor die Flasche den Mund berührt, sondern sich darauf freut, die Kohlenhydrate in flüssiger Form oder fester Form zuzuführen. Wir packen euch wieder einen Rabattcode in die Shownotes, PW25. Und ihr schaut euch gerne auf der Ministry-Seite um und schaut, inwieweit ihr eure Vorsätze für 2025 mit der Hilfe von Ministry umsetzen könnt. Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wollen wir Jersey-Ranking machen?
Ja, eigentlich wollte ich erstmal noch mit einem Thema einsteigen. Also ich meine, wir wissen ja grundsätzlich innerhalb dieses Podcasts, Pogacar ist also unser All-Time-Hero sowieso. Aber jetzt ist Pogacar noch mehr mein All-Time-Hero, weil zum einen war er ja regelmäßig aufgrund seiner Freundin oder Verlobten, jetzt Verlobten, immer mal wieder als Zuschauer bei Rennen, was ich einfach auch cool fand, weil man kennt es ja doch, dass Fahrerinnen, die mit einem Fahrer liiert sind, bei Rennen sind, aber andersrum sieht man es doch seltener und dass Pogacar sich dann halt einfach häufig mal bei den Rennen zeigt, ist einfach schön. Und jetzt gab es eben die Neuigkeit, dass Urška Siegert ein Frauen-Devo-Team mit ihrem Verlobten launcht. Also
ah, wirklich?
Pogacar ist, der hat glaube ich auch ein Nachwuchsteam, ja sowieso schon, dass er supportet und jetzt eben auch ein Frauen-Devo-Team. Und das finde ich natürlich, wenn man viel Geld mit Radsport verdient, das Geld dann auch vernünftig in den Radsport zu reinvestieren, finde ich natürlich hervorragend und ja, macht mich wieder zum noch größeren Pogacar-Fan ja, an der Stelle.
Auf jeden Fall. Ich habe nur, das wollte ich dir eigentlich schicken, ich weiß nicht, ob ich es dir geschickt habe, aber ich habe es auch gerade mal nebenbei geöffnet am Handy. Hast du dieses Wismar-Liesebike-Video gesehen, mit wo Vingegaard die neue Oakley aufhat?
Nein.
Okay, jetzt haben wir Tanjas Live-Reaktion drauf. Also Oakley, also ich bin ja großer Oakley-Fan, aber die haben eine neue Brille gelauncht. Ich glaube, die ist einfach ein Tick zu groß für Vingegaards Gesicht.
Ja, also Vingegaard.
Und wir müssen nochmal gleich, es fängt gleich wieder von vorne
der
an.
Der ist für mich eher so ein Raider Evo-Typ. Aber
dann drücke ich nochmal auf Stopp. Also das ist wirklich, das ist schon doll.
Nee, das funktioniert nicht.
Das ist, also alle, die Instagram haben, geht mal auf die Wismar-Liesebike-Seite. Oder bei Jonas Vingegaard, die hat auch Collabo-Post angenommen. Und da kann man die
aber neue, es ist ja auch farblich schon schwierig und irgendwie sieht er eher aus wie so ein Star Wars, irgend so ein Star Wars Krieger als ein Radfahrer.
Also es ist, weißt du, wie es aussieht? Ich habe Leonie zu Weihnachten, weil Leonies allergrößtes Hobby ist Skifahren. Und deswegen habe ich eine Skibrille und einen Skihelm gekauft.
Also Pogacar sage ich schon. Vingegaard sieht aus wie Skiago.
Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit mir los war, aber also ich habe einen sehr großen Kopf, also ich musste immer große Helme tragen. Ich war immer so ML-Helme. Und Leonie irgendwie auch. Leonie hat auch so einen Bumsschädel wie ich. Und deswegen hat die trägt die immer meine Helme. Zum Beispiel im Gegensatz zu meinem Vater, der halt immer so ganz kleine Helme trägt. Und dann habe ich halt diesen Skihelm, diese Skibrille gekauft. Und das hatte ich dabei mal in meinem Kopf. Und da gab es halt die Größe S, M und L. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass Leonie einen L-Skihelm und L-Skibrille passt.
Warte mal, wie groß ist deine Frau nochmal?
1,62 oder so. 1,68, weiß ich nicht. Also eine zierliche Frau, ja. Und dann kam das an und also erstmal war problematisch, weil eigentlich war der Deal, wir schenken uns nichts, aber ich habe dann das so gerechtfertigt, dass sie sich das auf jeden Fall verdient hat, weil sie mir immer den Rücken frei hält und super viel macht. Und die fährt halt im Januar, das wird auch crazy, da passe ich 4 Tage auf die Jungs alleine auf, die ist im Skiurlaub. Dann dachte ich, und sie hat einmal beiläufig fallen lassen, ich war so lange nicht im Skiurlaub, ich habe mir jetzt schon eine neue Jacke bestellt und Skihose und so, aber Helmbrille ist etwas alt, aber gut, für die 4 Tage geht das schon. Dann dachte ich mir natürlich so, wir haben ja auch die gleiche Helmgröße, die gleiche Brillengröße, vielleicht wenn ich mal irgendwann Ski fahre, kann ich das auch benutzen. Wenn schon, bei Oakley bestellt und das war viel zu groß. Also sah wirklich aus wie Darth Vader und ähnlich erinnert mich dieses Bild von Jonas Vingegaard. Also wenn es die Brille in anderen Größen gibt, dann auch mal eine S-Brille gehen. Der hat auch eine L-Brille auf da.
Das Witzige ist, genau über diese Situation habe ich erst vorgestern, am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich nachmittags mit meiner Mama dieses Remake von König der Löwen geguckt.
Mufasa, oder was?
Nee, einfach nur das Remake vom eigentlichen Film.
Es gibt auch einen Kinofilm, der heißt Mufasa.
Genau, jetzt, aber der ist jetzt, glaube ich, erst in die Kinos gekommen.
Worum geht's da? Weißt du das?
Um das Leben vor Simba. Okay. Also um Mufasa.
Das endet, wie er an der Klippe runterfällt, oder?
Vielleicht.
Würde also Sinn machen.
Würde Sinn machen. Na, auf jeden Fall hat meine Mama so zu mir gesagt, spaßeshalber, ja, erinnerst du dich noch, als wir im Kino waren? Als ihr Kinder wart. Und dann habe ich gesagt, so an das eine Mal erinnere ich mich nicht mehr an, aber ich war zweimal in König der Löwen und ans zweite Mal erinnere ich mich ganz gut, weil da war meine Mama hatte immer frei in den, bei uns heißt es Faschingsferien, ich weiß nicht, wie es hier heißt, in den Faschingsferien und durfte in den Faschingsferien Skiurlaub machen und Skifahren gehen und mein Papa hat in der Zeit auf uns aufgepasst und das ist natürlich auch immer in die Phase gefallen, wo man eben Fasching gefeiert hat. Und da gab es bei uns immer in der Festhalle so ein Kinderfasching. Und dann war mein Papa eben auch für die Kostüme zuständig. Und dann hat er uns als Eskimos verkleidet. Hat man damals noch gesagt, heute würde man Inuit sagen, glaube ich. Und seine Verkleidung war einfach uns so große T-Shirts anzuziehen von sich. Handschuhe. Und so Stirnbänder und Mützen. Und dann haben wir uns so geschämt, dass wir nicht rein wollten.
Und es war auch sehr warm. Es war sehr warm auf der Party.
Und dann sind wir stattdessen ins Kino gegangen und haben uns zum zweiten Mal König der Löwen angeguckt. Und daran musste ich gerade kurz denken, als du gesagt hast, Leonie geht Skifahren und du passt auf die Jungs auf. Glücklicherweise fällt es noch nicht in den Kölner Karneval.
Nee.
Und du kennst dich ja mittlerweile auch ein bisschen besser aus mit Karneval als mein Papa damals.
Witzig, dass du das sagst, weil ich habe König der Löwen das erste Mal, ich meine, das war in einem Trainingslager von meinem Papa, wo ich mit meiner Mama dabei war. Es war auf Lanzarote oder irgendwie so eine Insel, auf jeden Fall. Und da gab es ganz neu, gab es damals so DVD-Player, wo so ein Mini-Bildschirm hochklappbar und in der Mitte konntest du die DVD reinlegen. Und da hatten wir die König der Löwen DVD und dann durfte ich die halt immer nachmittags gucken, während die, was weiß ich, am Pool oder in der Sauna waren. Und ganz schlimmer Film für mich als kleiner Junge, dass der Papa stirbt, ich bin gar nicht drauf klargekommen.
Ich habe auch jetzt bei diesem Remake, ich habe wieder so die ganzen Gefühle gefühlt, die ich als Kind gefühlt habe. Lang lebe der König, ja. Und die ganzen Emotionen.
Naja, kleiner Exkurs dazu.
Da kann man bei einem Radsport-Podcast auch mal in 90er,
ja.
Ja, ne? In 90er Jahre Kinderfilm enden.
Ja, ist ja ein Klassiker, ist ja auch noch heute. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Ranking der Trikots. Ist ja auch mittlerweile so ein kleiner Klassiker zur Abschlussfolge geworden, dass wir darüber reden. Man muss da natürlich dazu sagen, dass wir das wahrscheinlich im Januar nochmal komplettieren müssen, weil einfach bis jetzt noch nicht alle Jerseys draußen sind.
Ich habe nämlich auch gerade dran, ich habe mich vor der Folge gesagt, IF zum Beispiel fehlt noch.
Ja.
Und habe dann eben dran gedacht, wie ich bei dem Jersey 2023 müsste das dann gewesen sein. Nee, Quatsch, da bin ich ja schon im Team gewesen. Oh Gott, das war ja...
Wir machen diesen Podcast schon sehr, sehr lange.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir machen den schon ein, zwei Jahre, ne? Wo ich dann gesagt habe, dass mich die Farbe an Leberwurst erinnert. Weißt du das noch?
Ja.
Und dann
ja,
im Nachhinein dachte ich mir auch so, was für ein Quatsch, das Jersey war richtig cool. Aber ja auch wieder dieser Raffa-Schick, it grows on you. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch jetzt wieder so sein. Ich bin aber mal gespannt, ob das bei mir mit dem Marb-Jersey von Chaco auch so ist, weil du findest super. Ich finde es gut, aber ich finde es jetzt nicht krass.
Es ist von Marb, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Marb ist jetzt bei Jayco Alula, ich glaube, sie heißen immer noch Jayco Alula, auch dieses Jahr oder beziehungsweise nächstes Jahr, eingestiegen. Und für mich ist es eben nicht so gut, weil ich finde, dass sie bei Live Plus Wahoo, hieß das Team, ein besseres Jersey hatten als jetzt das Jayco Jersey. Also ich finde, es ist ein Downgrade zu letztem Jahr.
Auf gar keinen Fall, das finde ich nicht.
Nein, nicht bei Jayco Alula, aber das Live Plus Wahoo
okay, das
Jersey.
Ist im Kopf.
Ich zeig's dir.
Ah doch, ich glaube, das ist mal geschickt. Doch, das könnte sein. Aber also Tanja und ich haben uns jeweils unsere Top 3 vorbereitet, der besten und der schlechtesten Jerseys. Und also meine Top 3 der schönsten Jerseys, weil wir jetzt schon drüber gesprochen haben, Team Jayco Alula, dieses Purple-Trikot ist meine 1 sogar, muss ich sagen. Nummer 2 finde ich Movistar. Finde ich irgendwie auch echt gut geworden. Und meine 3 ist Movistar und meine 2 ist Akea. Irgendwie Akea ist ja so Oberkörper schwarz, Schultern rot, sehr, sehr klassisch, erinnert mich an ein Retro-Trikot. Finde ich auch ganz gut. Das sind meine Top 3 Jerseys bei den schönen. Ja gut, ich gebe dir recht, genau, das von Frauenteam letztes Jahr ist nochmal besser, aber trotzdem.
Vor allem mit der dunkelgrünen Hose, ja, die wir ja auch noch kennen von IF zu meiner Zeit damals. Das war schon echt richtig classy und gut.
Ja, das sah gut aus, aber trotzdem Jayco Alula muss ich trotzdem sagen, dass mir das Trikot sehr, sehr gut gefällt.
Ja, ich würde sagen,
wie sind denn Top 3?
Ich habe meine 1 noch offen gelassen, weil ich eben zum einen noch auf IF warte, obwohl ich nach dieser Gelb-Pink-Konstellation von letztem Jahr fast nicht mehr viel erwarte, muss ich sagen. Und Jayco, wie gesagt, gut finde, aber ich glaube, ich brauche noch eine gewisse Zeit, bis ich auch diese Kombination mit dieser, ich würde sagen, anthrazitfarbenen Hose so richtig akzeptieren kann.
Ja.
Aber mein Platz 2, ganz überraschend, ist Kofidis. Irgendwie finde ich es total gut. Obwohl
ich muss leider auch einmal kurz einen Zwischenruf, weil ich bin jetzt einmal zu auf die Insta-Seite, das ist ja Green Edge Cycling, sowohl von dem Frauenteam als auch von dem Männerteam. Und da verstehe ich einfach nicht, dass, also man kann sich das Trikot da nicht ordentlich angucken. Ich frage mich, wer hat denn da die Bilder ausgewählt? Es ist so, du willst dir das Trikot angucken, das Bild 1 ist einfach so ein Gesicht und eine Hand.
Ah, hier.
Ja gut, da sieht man es, aber mach doch mal einen Mug-Shot, wo man das Trikot ordentlich sieht.
Ja, aber hier sieht man mein Problem, dass ich finde, dass dieses, also wir gucken uns jetzt gerade das zweite Bild vom aktuellen Post an, das ist der Post vom 18. Dezember und man sieht im zweiten Bild die Jersey-Kombination mit der Hose und das Jersey ist ja sehr dunkel. Und dann ist aber die Hose dazu Anthrazit, was eigentlich so aussieht, als hätte man eigentlich eine schwarze Hose, die verwaschen ist.
Ja.
Also das finde ich das Einzige, was ich nicht so ganz elegant finde, obwohl ich das Jersey an sich top finde. Also mein Platz 2 ist Kofidis. Mein Platz 1, habe ich ja gesagt, lasse ich offen, aber ich würde gerade wahrscheinlich SD-Works drauf schieben auf Platz 1. Das finde ich schon sehr gut, muss ich sagen. Und auf Platz 3, vielleicht auch, weil es ein bisschen Kofidis ähnlich ist und weil es mich die letzten Jahre auch gut abgeholt hat, und als Heilbronner muss ich natürlich Lidl-Supporter sein, finde ich das Lidl-Track-Jersey ganz gut.
Ja, das verstehe ich. Aber das ist auch klassisch, das gefällt mir auch gut. Ich bin jetzt nochmal, also jetzt gerade war ich auf dem Account von dem Frauenteam von Green Edge Cycling Women und jetzt bin ich gerade beim Männerteam, die haben nochmal deutlich mehr zu dem Trikot gepostet. Und da muss ich schon sagen, doch, das ist gut. Also ich finde es richtig schön geworden.
Was sagst du denn zum Frauen?
Es ist halt so modern. Ich finde, es passt so, also unabhängig davon, dass da Sponsoren drauf sind, ist das Trikot aber an sich einfach modern und gut und schick. Also mit das beste Trikot seit Jahren, finde ich. Also es ist eine starke Verbesserung auch vom Vorjahr.
Ja, das auf jeden Fall, das gehe ich mit, auf jeden Fall.
Ja, und jetzt sind wir bei den schlechtesten sind wir jetzt, ne?
Ja, ich wollte noch eigentlich sagen, oder fragen, was sagst du eigentlich zu Phoenix de Koenig, die einfach so ein Dreier-Set direkt gepostet haben und vorab gesagt haben, ja, so die Farben werden in unterschiedlicher oder in irgendwann in der Saison auftauchen.
Finde ich auch nicht schlecht. Also ich finde auch, dass alle drei Farben ganz gut aussehen, sowohl grün als orange als auch blau. Ist jetzt nichts dabei, was mir gar nicht gefällt. Und ist halt immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Da muss ich immer so ein bisschen umorientieren. Aber ich glaube, so aus Fahrer- oder Fahrerinnensicht finde ich es eigentlich super, weil du kennst es ja wahrscheinlich selber, egal wie toll du ein Trikot fandest, nachdem du das 4 Monate jeden Tag anhattest, fandest du es nicht mehr so schön.
Ja.
Und ich glaube, dann ist es schon cool, dass du so vielleicht so 3 Sets hast, wo du so ein bisschen durchwechseln kannst.
So variieren. Ja, ja. Denke ich auch.
Ich habe das zum Beispiel mit dem Katjuscha Alpecin-Trikot von, ich meine, das war 2018, ich glaube, das war sogar 2019, wo die, da standen so Namen hinten drauf und das war so eine weinrote Hose und so ein ganz babyblau Trikot. Und die habe ich als erstes gesehen und dachte mir so, boah, mega. Und ich habe mich so schnell an den Satz gesehen, das war crazy. Und jetzt, wenn ich die im Nachhinein sehe, die Bilder, denke ich mir wieder, boah, hatten wir da coole Trikots.
Ja.
Aber ich weiß noch, dass ich die in dem Jahr konnte ich das nicht mehr sehen. Das war so beides zu doll. So, sowohl dieses Weinrote als auch Babyblau. Und trotzdem, wie geil, dass da unsere Namen da hinten drauf standen. So wie so ein Fußballtrikot, das fand ich bis jetzt immer noch richtig gut.
Das fand ich auch ganz extrem bei Canyon, SRAM, weil die Jerseys damals und auch heute und auch rückblickend ja einfach immer noch richtig schicke Jerseys waren. Aber trotzdem, wenn man es jeden Tag trägt und auch so keine, man ja auch nicht sagen kann, oh, ich ziehe mal ein schwarzes an oder ich ziehe mal dieses an, sondern jeden Tag das gleiche Jersey trägt, irgendwie denkt man dann so, ich kann es nicht mehr sehen. Genau, man sieht es einfach zu oft.
Ja. Und naja, lass uns doch dann zu den Top 3.
Genau, weil das ist ja noch schlimmer, wenn man es oft sieht und dann ist auch noch schlecht.
Dann ist auch noch schlecht, ja.
Also bei den Worst Jerseys, da habe ich meine 3 noch offen gelassen, weil ich zum einen noch ein bisschen unentschlossen bin, ob ich DSM jetzt schlecht finde wie immer oder ob ich es doch irgendwie ganz classy und okay finde. Ich habe auf jeden Fall auf die 2 Bahrain, weil ich es immer noch nicht gut finde. Und ich meine, es sind wahrscheinlich auch einfach die Helme, die das Jersey für mich noch negativ beeinflussen. Aber auch das Jersey an sich finde ich einfach nicht gut. Also es ist irgendwie viel gewollt, aber schlecht gemacht.
Ja, Bahrain ist bei mir auf der 1 der hässlichsten Trikots sogar.
Ja, das kann auch diese Wahl kann ich vollkommen nachvollziehen. Die sind für mich irgendwie so ein zu helles Billigregal in den 90ern.
Ja.
So sieht dieses Jersey für mich aus.
Dann ist für mich, leider sind zu viele Trikots dabei, die ich eigentlich in diese Top 3 packen würde und müsste. Also die einzigen beiden Trikots, die eigentlich auch neu rausgekommen sind seit letzter Woche, ist glaube ich einmal Astana und dann das Trikot von SD-Works noch. Ich finde, bei Astana kann man einmal gesondert kurz sprechen. Wo man ja einfach sehr doll sieht, dass da jetzt ein ganz großer neuer Sponsor ist, XDS, eine Radfirma aus China, oder die entwickelt zumindest Radkomponenten. Ich glaube, die fahren auch das Rad von denen. Und das Trikot, also ich finde, das Trikot ist so dieses typische, klassische Astana, nur dass du jetzt so, ja, hättest du ChatGPT gesagt, bring ein bisschen China-Flair in das Trikot rein oder chinesische Elemente, Drachen und chinesische Mauer und Co. Ich finde, so sieht das Trikot ein bisschen aus. Ja, SD-Works finde ich gar nicht so schlecht. Ist jetzt nicht unter meinen Top 3, aber finde ich trotzdem gut geworden. Aber die machen ja auch jedes Jahr eigentlich ganz solide Trikots.
Ja, und es hat halt auch irgendwie so die letzten Jahre, wusste ich nie so genau, finde ich es richtig gut. Und dann habe ich so über die Saison, natürlich fließt da wahrscheinlich auch so ein bisschen noch der Erfolgsfaktor mit ein, aber fand ich es dann einfach richtig gut. Ja. Ich glaube, es ist auch so ein Faktor bei UAE zum Beispiel, weil UAE haben wir jetzt beide noch nicht in unsere Top-Jerseys gepackt, finde ich aber immer wieder grundsolide.
Kann man sich gut angucken, finde ich auch.
Genau. Und ich glaube aber halt auch, dass da so ein bisschen dieser Erfolgsfaktor mit reinfließt. Ja. Also es gibt ja immer so diese Teams, auch früher zum Beispiel, und da kommen wir gleich zu meinem nächsten Jersey, früher Quickstep. Ja. War ja kein gutes Jersey.
Ja, war ein Klassiker, aber.
Es war einfach so ein blaues Jersey mit extrem vielen Sponsoren drauf. Aber weil Quickstep einfach so ein Garant für Erfolg war, wollte ja jeder dieses Jersey tragen. Und es war so irgendwie so ein bisschen so, wenn man dieses Jersey trägt, wenn man Fahrer für Quickstep ist, dann ist man halt einfach in der Top-Riege. Und ich glaube, das Gleiche gilt halt auch für SD-Works. Aber ich habe trotz alledem, ich schreibe immer Quickstep, also sie heißen mittlerweile gar nicht mehr Quickstep, ne?
Ja, Sudal Quickstep.
Sudal Quickstep habe ich jetzt auf meine eins der hässlichsten Jerseys, weil es war schon immer viel Sponsorengeplänkel auf dem Jersey, aber jetzt ist auch noch mehr drumherum und da ist so viel gewollt, das ist mir ein Ticken zu viel.
Ich finde es gar nicht so schlecht.
Ja.
Ich muss halt sagen, ich finde, die bleiben halt klassisch Quickstep, so dieses dunkelblaue. Die versuchen natürlich jetzt irgendwie in dem Trikot mehr Moderne reinzubringen, mehr Weiß, gerade an der Schulter, an den Ärmeln. Aber dieses Sudal-Logo ist halt unfassbar hässlich. Also das sieht einfach so aus wie ein schlechtes Marlboro-Logo. Das wäre geil, wenn es Marlboro wäre, dann würde es gut aussehen, würde ich finden, so weiß-rot. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich finde, bei mir ist es nicht unter den Top 3 der schlechtesten. Da ist Bahrain auf jeden Fall auf der 1. Mir geht es so ein bisschen wie dir, glaube ich, mit Quickstep geht es mir mit Uno X. Ist an sich nicht super schlecht, aber ist jetzt seit 4 Jahren gleich, wo ich mir so denke, Leute, macht doch mal irgendwann ein neues Trikot, was ist denn mit euch?
Ja, da hat man halt auch das Gefühl, okay, der Sponsor hat extrem viel Einfluss auf die Art des Jerseys.
Ja, einfach rot und ein gelber Brustring.
Genau, also jetzt haben sie ja zumindest so ein bisschen was an Akzenten eingebaut, aber halt auch irgendwie viel gewollt.
Ja. Naja, und wie gesagt, dann auch gar nicht gut.
Tut mir leid, also ich hab's jetzt nochmal, also ja. Auf dem Fahrrad, muss ich sagen, sieht das Sudal Quickstep Jersey deutlich besser aus. Aber da ist am Bauch so viel los und dann
die
dieser Max-Shop komische.
Sieht nicht gut aus, ja.
Nee, guck mal.
Ja, das sieht nicht gut aus, nee, gebe ich dir recht.
Also, das ist irgendwie so eine Formel 1, 90er Jahre Formel 1. Aber nicht auf Marlboro cool, sondern auf schlecht gemacht.
Ja, aber, und dann muss ich sagen, dann finde ich auch unglaublich langweilig, ähnlich wie bei Uno X, das Ineos-Trikot.
Ja.
Also habe ich mich auch satt gesehen mittlerweile.
Ja.
Also es reicht jetzt auch, kann man auch mal ein neues Design machen. Das sind wahrscheinlich schon mehr als 3, die schlecht. Also Agile Dessert gefällt mir auch nicht. Und mit DSM werde ich auch nicht warm. Also dieses Picknick Rot und Orange. Aber liegt vielleicht auch am Team, weil ich das Team einfach kacke finde.
Deshalb finde ich es, glaube ich, so gut, dass es jetzt einfach mal so ein bisschen... Es sieht jetzt mal anders aus, sind von ihren Ministrichen da weggekommen. Deshalb finde ich es, glaube ich, vielleicht mal, obwohl sind sie gar nicht, sind sie halt orange, die Striche.
Ja.
Naja.
Naja, so viel zu den Trikots.
Ja, schreibt uns gerne mal, was ihr so findet. Genau. Vielleicht habt ihr ja ganz andere Favoriten.
Also ich glaube, ist auch ein bisschen nerdig. Ich glaube, so die wirklichen Hardcore-Radsport-Fans, die können es relaten und die lieben das. Wer jetzt ein bisschen gelangweilt war oder nicht wissen, wovon wir reden, googelt einfach mal oder schaut mal im Internet nach Cycling Kids 2025 der Pro-Teams. Dann wisst ihr, worüber ich rede. Dann könnt ihr euch auch mal euer eigenes Bild machen.
Aber wenn wir schon bei Rankings sind und Silvester und damit das neue Jahr direkt vor der Tür steht, dann müssen wir eigentlich auch über unsere Highlights rückblickend über unsere Highlights. Über die Lowlights möchte ich auch vor allem in Bezug auf dieses Radsportjahr mal wieder leider nicht sprechen. Aber lass uns doch über unsere Highlights des Jahres 2024 sprechen.
Super, super gerne. Sowohl auf persönlicher Ebene als auch natürlich im Radsport. Bei mir ist echt, ich bin eigentlich gar nicht so krass anfällig dafür, aber so dieses Jahr, wenn ich jetzt auf dieses Jahr zurückschaue, werde ich wirklich so ein bisschen emotional, weil das so, ich glaube, ich hatte noch nie ein Jahr, also es ist ein sehr, sehr glückliches Jahr für mich persönlich, aber auch ein unglaublich intensives Jahr. Ich glaube, intensiv ist das richtige Wort dafür, wo einfach, also wenn ich merke das, wenn ich zum Beispiel durch mein iPhone Camera Roll gehe, dann kann ich gar nicht glauben, dass das alles in einem Jahr passiert ist. Also das ist so eigentlich zu doll, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu doll und auch also einfach krass viel Veränderung. Ne? Also wenn ich einfach so überlege, dass Ende Januar, Anfang Februar war ich im Höhentrainingslager in Südafrika. Also wirklich so, noch mehr kann man eigentlich im Radsport-Profi da sein oder Profileben nicht drin sein, wenn man im Höhentrainingslager ist und da 2,5 Wochen abgeschieden ist. Und ich weiß noch, dass wir damals nichts auf Strava posten und keine Fotos von vor Ort posten, weil niemand soll wissen, wo wir sind. Das ist so geheim, ist so ein guter Ort und hatte sicherlich auch was mit dem Konflikt Israel und Südafrika zu tun, politisch. Und ich meine, das war einfach so Ende Januar, Anfang Februar. Oder auch ein gutes Beispiel, Ulle und Ede Podcast.
Ja.
Haben wir dieses Jahr aufgenommen. Das kommt mir vor wie vor 3 Jahren.
Ja.
Das war doch nicht dieses Jahr, hä? Das ist so, das ist crazy. Also da ist halt ein Riesentraum in Erfüllung gegangen. Und auch wenn ich dann so, sich mal auf meine, ja, auf diese Radsportlaufbahn, dann bin ich UAE-Tour gefahren, Paris-Nizza. Dann war irgendwie so ein paar Klassiker und dann war schon vorbei eigentlich auch. Und das war für mich in der Situation, hat sich das ewig angefühlt und also da, das war total krass. Und dann irgendwie weiß noch dieser erste Call mit meinem Teammanager, ja, willst du verlängern, willst du aufhören? Ah, du willst aufhören, okay, wie, was, wo? Ja, eigentlich könntest du nächste Woche aufhören. Also auch wenn ich jetzt mit einem halben Jahr Abstand drauf schaue, so was für eine absurde Situation das eigentlich war und wie das irgendwie, ich bin noch Red Bull Ausatteln gefahren in Bremen und einen Tag später diesen Anruf gehabt und danach irgendwie wusste ich, okay, rund um Köln fahre ich noch und dann Karriereende und wie kündige ich das an und dann rund um Köln eine krasse Erfahrung und danach war irgendwie erstmal so, oder direkt nach rund um Köln kam diese Road to Wembley, wo ich zum Champions League Finale in London mit dem Fahrrad gefahren bin. Das war noch so krass, eigentlich auch direkt so ein neuer, riesengroßer Eindruck. Und dann, ja, dann kam irgendwie erstmal so ein verrückter Sommer, wo ich extrem viel gelebt habe und ich würde sagen, viel nachgeholt habe für mich persönlich, was aber privat wieder zu Konflikten geführt hat, weil man hat natürlich auch noch Kinder und eine Familie und dann sitzt man so zwischen zwei Stühlen, wo, ey, irgendwie bin ich ja auch Rick und will mal Mensch sein. Auf der anderen Seite hat man ja auch Verpflichtungen und kann jetzt nicht irgendwie Junggesellenleben führen, das ist mir auch klar. Und dann irgendwie aber auch die Kurve kriegen, weil ich habe ja auch meine Karriere beendet mit so ein paar Hintergedanken, was nächstes Jahr alles jetzt kommt. Und dann bin ich irgendwie so, würde ich seit, ich echt sagen, seit Mitte September, Oktober eher in so einen Arbeitsmodus verfallen, wo ich ganz viele Tage und Abende einfach kaputt ins Bett gefallen bin und mir dachte, hoffentlich wird alles rechtzeitig fertig und hoffentlich klappt das alles so, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt stehe ich, sag ich mal, so kurz vor dieser Schwelle, so um diesen, ja, die ich dann aufstoße, jetzt spätestens am 1.1. und im neuen Jahr passieren ganz viele neue Dinge. Also ich habe jetzt ein bisschen langen Monolog gehalten, sorry dafür, aber das ist so ganz, mir fällt es schwer, dieses Jahr irgendwie in wenigen Worten zusammenzufassen.
Ach, ich würde sagen, für Rick war das noch ein recht kurzer Monolog. Ja. Da sind wir noch ganz andere Dinge gewöhnt, von früher, von damals. Ja, ist irgendwie krass, weil bei dir dieses Jahr ja ultra viel passiert ist. Bei mir natürlich auch, aber irgendwie so ich habe das Gefühl, wenn deine Entwicklungsschritte, die auf der Arbeit sind, dann sind die halt so im Stillen. Zum einen, dann ist es ja bei mir auch halt einfach immer so viel gedeckt von Schweigepflicht, weil ich habe natürlich richtig gute Geschichten und ich habe natürlich auch richtig viel zu erzählen und extrem viel erlebt dieses Jahr. Sowohl positiv, aber halt auch, ich sag mal so, mein Beruf bringt halt auch einfach mit, dass traumatische Ereignisse so ein bisschen auch Alltag werden. Und man das so ein bisschen mit Humor wahrscheinlich wegschiebt und das auch irgendwas mit einem macht. Mhm. Aber deshalb erzähle ich natürlich hier im Podcast selten davon. Ich lasse immer mal, glaube ich, was natürlich was irgendwie durchblitzen, aber kann natürlich jetzt auch nicht in Details gehen. Aber natürlich hat sich bei mir extrem viel geändert. Und ich glaube auch, dass ich letztes Jahr im das war vorletztes Jahr, bevor ich den Beruf angefangen habe oder gestartet bin, habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich hoffe, dass ich, was so Vorsätze anging, dass ich Ende des nächsten Jahres, aber das wäre dann Ende 23 gewesen, sagen kann, dass ich mich sicher fühle in dem, was ich mache und auch mit den Diensten und sowas. Und das kann ich jetzt auf jeden Fall sagen. Natürlich gehe ich immer noch in Dienste mit ein bisschen einem mulmigen Gefühl, je nachdem auch, was für Patienten auf Intensivstationen sind. Aber so grundsätzlich habe ich eine gewisse Sicherheit, die ich verspüre und die ich auch, zumindest was die Rückmeldung von der Arbeit angeht, auch ausstrahle. Aber es hat sich jetzt auch nochmal einiges getan in den letzten 2 Monaten und vielleicht kann ich dazu auch mehr erzählen, hoffentlich im Januar. Aber da kommt auch auf jeden Fall noch viel Neues auf mich zu.
Ja, ich finde auch, also das ist ja ähnlich wie in diesem Podcast hier. Ich meine, warum ich dich damals gefragt habe, ob du Teil dieses Podcasts werden willst, als ich mit Interview-Podcasts ein bisschen müde davon war und irgendwie gerne mehr einen Laber-Podcast draus machen wollte mit einer festen Partnerin und du meine Wunschlösung dafür warst. Ich meine, ähnlich wie du Triathlon damals oder erste Schwimmerin, dann zum Triathlon, dann hast du angefangen Fixgear zu fahren, dann warst du die erste Swift Academy-Gewinnerin, dann warst du 5 Jahre lang Profi in deinem Leben und dann durfte man im Podcast so mit diese Geschichte miterleben von okay, es ist alles neu, ich lebe hier meinen Traum, ich bin jetzt Radprofi. Aber auch, ich meine, was für verrückte Jahre, 2020, wo ich in meinem Umfeld keine Person hatte, die das aus meiner Sicht so gesehen hat wie du, die irgendwie gesagt hat, yo, also dich hat das ja regelrecht belastet, so ungefähr, dass du gesagt hast, so ey, krass, ich könnte eigentlich auch Ärztin sein, ich könnte hier gerade irgendwas Wichtiges, gesellschaftlich Wichtiges machen. Stattdessen bin ich Radprofi. Und das fand ich immer sehr interessant, deine Sichtweise, und sehr, hab das mal sehr respektiert. Und dann hast du dich auch entschieden, aufzuhören. Jetzt bist du so Fulltime-Ärztin. Also ich meine, das ist ja auch eine super, super krasse Entwicklung. Und irgendwie gleichzeitig haben wir diesen Podcast immer noch, weil wir beide Radsport lieben. Und dann kommen neue Sachen dazu, so wie du bei der WM oder bei der Tour de France dieses Jahr als Kommentatorin dabei warst fürs englische oder fürs internationale Fernsehen. Ja, also ist auf jeden Fall, ich finde, man merkt immer so an so zwischen den Jahren Jahresrückblicke und so, und man geht durch die Fotos durch auf seinem Handy und man macht sich so Gedanken, merkt man so, sowohl auf der einen Seite, Mann, ich werde alt und krass, was passiert, und ich finde, man merkt auch, dass es halt eine Reise ist und alles so seine Zeit hat, ne? Und so ist jetzt bei mir auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe jahrelang mir immer diese Gedanken gemacht, wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Und jetzt ist so jetzt ist es gekommen. Jetzt bin ich hier am Ende 2024 und bin halt ein halbes Jahr kein Radprofi mehr und habe viele, viele andere Sachen, die jetzt im Petto sind, wo ich auch echt nervös bin, wo ich so kalte Füße habe, wo ich denke, oh, hoffentlich wird das gut angenommen, hoffentlich klappt das auch alles. Aber bevor wir da jetzt vielleicht noch weiter rumschwafeln, lass uns nochmal die Top 3 Momente Ich weiß gar nicht, ob ich so die Top 3 Momente persönlich festhalten kann, aber zumindest in der Radsportwelt.
Genau. Also in der Radsportwelt habe ich auf jeden Fall eine Top 3, auch wenn ich die ein bisschen anpassen musste, weil ansonsten wahrscheinlich auf jedem irgendwas mit Kasia gestanden wäre. aber das musste ich natürlich noch ein bisschen anpassen. Deshalb fang du doch gerne mal mit deiner 3 an. Fang mal hinten an.
Ja, ist jetzt ein bisschen 3 ist tatsächlich für mich, obwohl es eigentlich auf die 1 gehört, aber da bin ich ehrlich, ich dachte, ich habe mir gedacht, dass es wahrscheinlich deine 1 ist. habe ich Kasi als Toursieg auf die 3 gesetzt. Einfach, aber muss man schon auch ehrlich sein, ich glaube rein vom emotionalen Wert und von der Spannung war das das spannendste Finale dieses Jahr zwischen dem Mich Vollering und Kasia Nijewodomaa. Ziel am Alpe d'Huez, Sekundenkampf, alle dachten, die Tour ist verloren. Und dann bleibt es genauso hängen bei dem Abstand, der in der Gesamtwertung davor herrschte. Und am Ende reicht zu Kasia mit 4 Sekunden. Ja, ich meine, du warst ja sogar noch vor Ort. Das war nochmal deutlich intensiver für dich. Aber das ist meine 3.
Meine 3 hat auch auf jeden Fall auch mit der Tour zu tun, aber tatsächlich mit dem Männerradsport. Für mich der Rekord von Mark Cavendish in seinem Jahr, in dem er auch seine Karriere beendet, knackt er noch den Rekord mit 35 Etappensiegen. Das ist auf jeden Fall, ich bin zwar jetzt nicht so zahlenfixiert, glaube ich, wie du, aber natürlich ist es schon ja auch so ein ultimativer Rekord,
ja.
Der jetzt ist erstmal da steht und von Tadej Pogacar geknackt werden muss.
Ja, Kevs, du nimmst mir meine 2 vorweg. Kev ist auch so absurd, dass er genau diese eine Etappe noch gewinnt, ne? Und in allen anderen Sprints gefühlt auch nicht so richtig teilgenommen hat, aber einmal war er noch da und gewinnt, ne? Und auch sehr gespannt, was Kev jetzt so in Zukunft machen wird. Aber das wäre auf jeden Fall meine 2 gewesen. Ist deine 2.
Meine 2, da sind wir wieder beim Tadej Pogacar Fanclub. Also er musste auf jeden Fall in meine Top 3. Deshalb habe ich seinen WM-Sieg da reingepackt, weil ich glaube, nachdem er eben auch Olympia ausgelassen hat, die WM und sich mit dem Jersey zu krönen zum allerersten Mal. Und dann war ich natürlich auch noch live vor Ort, habe die Siegeseinfahrt gesehen, direkt gegenüber von diesem Haus, das da irgendwie vom slowenischen Verband angemietet war. Deshalb, das war auf jeden Fall ein ganz spezieller Moment. Ich habe mich sehr gefreut und natürlich hat es halt auch seine ganzjährig ja auch durchschimmernde Dominanz nochmal absolut bestätigt. Und deshalb meine Nummer 2 der Highlights dieses Jahr.
Ja, also ich finde es auch echt schwierig. Ich bin ein riesen Tadej-Fan und eigentlich gehört er auch in diese Top 3, finde ich. Oder ich sag mal, bei mir teilen sie sich Platz 1. Tadej Pogacar gewinnt Giro, Tour und WM in einem Jahr. Also das würde ich einfach mal als ein einziges Highlight dieser Fahrer, dass es diesen Fahrer gibt und wir da Teil sein dürfen, von wie er Rennen fährt. Vor allen Dingen, wie er die Rennen gefahren ist, mit Strade Bianchi schon angefangen. Dann bei der WM, ich meine, das WM-Rennen alleine könnte auf die 1. Aber jetzt kommt das große Aber, deswegen sage ich, er teilt sich die Nummer 1. Ich glaube, Evenepoel, Doppel-Olympiasieger, darf man halt auch nicht, der muss irgendwie auch in die Top 3. Also wenn du beide Goldmedaillen in Paris gewinnst, gehört das auch dazu. Und deswegen teilen die sich ein bisschen Platz 1 bei mir.
Ja, ist aber ein persönliches Highlight. Und ja. Ich kann mich einfach nur dazu durchringen, so richtig Remco-Fan zu sein. Und was für mich so ein bisschen den Sieg kaputt gemacht hat, aber als er dann kurz vor Schluss noch defekt hat und dann so den Mechaniker so anschreit, was wahrscheinlich total verständlich ist. Emotional, aber wenn man eh schon so eine gewisse Antipathie ihm gegenüber empfindet, dann hat es nochmal so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl in der ganzen Sache hinterlassen. Deshalb ist er nicht in meiner Top 3. Aber wie du es vermutet hast, meine Top 1, auf jeden Fall der Toursieg von Kasia.
Ja.
Zum einen ehemalige Teamkollegin, klar, und auch Freundin einfach, die dann die Tour gewinnt. Ich bin vor Ort, kommentiere da das Rennen, sitze literally auf dem dem Rand meines Stuhles beziehungsweise auf der Lehne, weil ich nicht mehr still sitzen kann. Das war auf jeden Fall Wahnsinn, einfach auch, weil man bis zum Schluss nicht wusste, sind das jetzt wirklich diese 4 Sekunden, die wir ja runtergerechnet haben mit Stoppuhr, aber keiner war sich so richtig 100% sicher, bis es dann offiziell war. Also das ist auf jeden Fall mein absolutes Highlight 2024.
Ja, ich meine, ich bin auch gerade noch mal jetzt im Internet unterwegs und schaue mir einfach so ein bisschen die Highlights an und eigentlich ist es wirklich schwer, eine Top 3 zu machen, weil wenn du mal schaust, es gab so viele besondere Momente. Also
total, ja.
Sei es auch irgendwie Elisa Longoborghini, die den Giro d'Italia gewinnt in ihrem Heimatland. Die letzte Saison von Grace Brown, die man sich ja irgendwie nicht hätte erträumen können, so wie die läuft. Marianne Voss hat einfach bei Duarte auf Flandern ihr 250. Profisieg geholt. Das ist ja auch eine Zahl, die man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann. Ja. Was wir zum Beispiel auch komplett vergessen haben, ist ein Fahrer wie Biniam Girmay, der einfach
grüne
Trikot, oder ich sage jetzt mal übertrieben gesagt vergessen, aber das ist ja an sich auch ein Top-3-Moment. Grüne Trikot und 3 oder 4 Etappensiege, ich glaube 3 waren es, 3 Etappensiege bei der Tour de France. Und ja, jeder, der sich mit Radsport auskennt, weiß auch, die Frühjahrsklassiker nehmen da auch halt einen großen Stellenwert ein.
Ja, die vergisst man halt zum Ende immer schon so ein bisschen.
Und ich meine, da haben halt Lotto Kopecky und Van der Poel Double geholt bei Flandern und Roubaix beide jeweils. Ja. Im Weltmeistertrikot beide.
Ja.
Also ich meine, an sich ist es schon, wenn du die Saison so anguckst, hätte man eher eine Top 7 gebraucht.
Absolut. Es ist ja immer dann manchmal so ein bisschen das, was nochmal so den extra emotionalen Touch bei einem lässt, entweder weil man irgendwie super Fan ist oder die Person vielleicht kennt, dass es dann halt wirklich nochmal dieses kleine Stückchen mehr bedeutet für einen selber als die anderen Sachen. Aber klar, auch gerade die, das habe ich ja auch erzählt aus Zürich, die Girmay-Fans, die ja wirklich den, ich sag mal so, 80% der Stimmung bei der WM ausgemacht haben, was ja auch einfach den Radsport mit verändert. Deshalb, klar, das gehört auf jeden Fall auch in eine Highlight-Auflistung, aber ja, hat es jetzt leider nicht in unsere persönliche Top 3 geschafft.
Ja. Was ist denn, wir wollen ja nicht über die Lowlights sprechen, sondern nur über die Highlights. Was wäre denn dein Highlight diesen Jahres? Und vielleicht, um dir ein bisschen Bedenkzeit zu geben, ich habe ja gerade auch mal schon einmal so runtergerattert. Ich glaube, mein persönliches Highlight war wirklich so, wenn ich mal drauf schaue, Ende Mai, also wirklich 26. Mai rund um Köln letzte Rennen gefahren und dann noch, das Rennen war absolut scheiße, weil ich krank war, aber irgendwie trotzdem ganz viele Freunde da gewesen, mit denen Karriereende gefeiert und ich glaube, ich bin zwei oder drei Tage später bin ich damals mit Norbert nach London losgefahren und diese Road to Wembley, auch obwohl Borussia Dortmund leider das Champions League Finale verloren hat, war das, glaube ich, so die intensivste Woche in meinem Leben, dieses Jahr zumindest. Und diese Road to Wembley auf dem Fahrrad nach London, Champions League Finale, irgendwie so ganz frisch kein Profi mehr zu sein, das war so meine Highlight-Woche, weil mir das auch nochmal, das war so ein beflügelndes Gefühl von, die Welt steht offen jetzt für mich, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Hast du ein Highlight?
Ich muss eh die ganze Zeit schon Pipi machen. Deshalb
kannst du auch kein Pipi machen.
Machen wir jetzt kurz Pipi-Pause und dann denke ich über mein Jahreshighlight nach.
Also machen wir's. Werbung. Tanja und ich bedanken uns bei unserem Partner Whoop auch für den Support in diesem Jahr. Sie sind auch nochmal Partner hier in der allerletzten Folge des Jahres 2024. Und das Thema Whoop ist wirklich sehr, sehr spannend, gerade wenn es um neue Jahresvorsätze geht. Denn das Whoop Wearable, was ihr am Arm oder am Oberarm tragt, könnte wirklich ein super Support für euch sein, wenn ihr euch irgendwie vorgenommen habt, besser, fitter, gesünder ins neue Jahr zu starten. Das könnt ihr nämlich alles mit dem Whoop tracken. Es misst eure Erholung, es misst euren Schlaf und es misst eure Belastung. Das hilft euch dabei, einfach eure Verhaltensweisen besser kennenzulernen, euer Training zu tracken, einfach zu schauen, wann sollte ich ins Bett gehen, was tut mir gut, was tut mir auch nicht so gut, vielleicht mal spät essen oder ein Glas Alkohol, Glas Wein, Glas Bierchen, was nicht so förderlich ist für die Erholung. All das lernt ihr mit dem Whoop kennen. Ihr findet jetzt meinen Link in den Shownotes, darüber bekommt ihr einen Freimonat. Das heißt, ihr könnt es ganz entspannt mal austesten, schauen, ob es was für euch ist. Tanja und ich sind große Fans, wir können es empfehlen. Guten Rutsch ins neue Jahr von uns und von Whoop. Werbung Ende. So, weiter geht's. Pipi-Pause beendet. Tanja, hast du dir Gedanken gemacht?
Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich bin noch mal kurz durch meine Bilder gescrollt, aber ich glaube, es geht keinen Weg drumherum. Ich glaube, mein absolutes Highlight war einfach die Anfrage, ob ich die Tour de France der Frauen mitkommentieren möchte und das dann auch getan habe. Zum einen einfach diese offizielle Tour de France, also einfach so dieses Kind in mir, so dieses, die offizielle Tour de France Ausstattung zu bekommen, weil man für die ASO ja. arbeitet, ja. dann diesen Tour de France Badge mit so diesem All Access Areas Pass, einfach bei an jedem Tag am Finish zu stehen, an jedem Tag einmal das Finish vorher zu fahren, am Ende da zu sitzen, wenn die Fahrerinnen über die Ziellinie fahren. Dann natürlich mit Anthony McCrossen auch einfach so eine richtige Legende des Radsports neben einem sitzen zu haben, den ich jetzt nach diesem Jahr einfach auch einen Freund nennen kann.
Ja.
Und das war, glaube ich, auf jeden Fall so das prägendste und, glaube ich, schon auch mein Highlight dieses Jahr, definitiv.
Ja, voll, freut mich auch voll für dich. Also wie geil es auch bestimmt ist, wenn du so eine Anfrage, also ich kenne dich auch manchmal, wenn man so eine Anfrage bekommt, wo man sich so denkt, nee, meinen die mich? Ey, crazy, da liest man so 2-3 Mal die E-Mail, wenn man es gar nicht fassen kann.
Ja.
Und dann ist es so, dass das Gehirn so explodiert vor Freude und man denkt sich so, Alter, was geht denn hier ab?
Ja, vor allem, ich weiß das gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, aber ich habe ja dann auch gefragt, wie sie eigentlich auf mich gekommen ja. sind, weil ich bin jetzt auch als nicht englischsprachige ja. ja. Fahrerin nicht unbedingt die erste Wahl. Und Anthony meinte dann, dass er hat ja sonst immer mit Hannah Walker kommentiert, aber es gab ja dieses Jahr eine Überschneidung mit der Vuelta und der Tour de France der Frauen. Und dann konnte Hannah eben nicht beides machen. Und dann haben sie beide ihre Top-Namen aufgeschrieben. Und einer hatte mich auf der 1, einer hatte mich auf der 2. Und damit war ich dann halt sozusagen cool. die Top-Wahl bei beiden. Oder nicht die Top-Wahl bei ja, beiden, ja, aber ja.
Die einzige
insgesamt
Fahrerin in den Top 3.
am höchsten ja. gerankt sozusagen bei beiden. Ja, das hat mich halt auch schon einfach total gefreut.
Ja, klar.
Also Hannah hatte mich da auch das Jahr davor mal spontan gefragt, ob ich bei einem Rennen kommentieren kann. Aber das hat dann nicht funktioniert, einfach weil es zu kurzfristig war. Aber dann habe ich das halt eher so als, das habe ich so als Notlösung gesehen. Ja. Und dann hat mich das natürlich schon sehr, 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 sehr gefreut. Und dass es dann am Ende auch so gut funktioniert hat. Und auch mit Anthony einfach so angenehm war, weil wir haben ja da auch einfach wirklich jeden Tag miteinander verbracht, von Frühstück über mehrere Stunden kommentieren und dann halt auch mehrere Stunden zum nächsten Ort fahren und unsere DJ-Sessions im Auto sind für mich bis heute legendär. Also dass es halt auch so menschlich einfach so gut geklappt hat, war halt, glaube ich, noch einfach auch ein Glücksgriff.
Ja, freut mich sehr. Ich glaube, jetzt haben wir, jetzt trinkst du meins, ne? Du trinkst jetzt gerade mein Bier aus.
Ja, du hast gesagt, wir teilen uns das nächste. Ich soll erstmal mit deinem
Bier.
Ach so,
hast du das verstanden, okay. Weil ich schaff's nicht, noch ein zweites Bier, drittes Bier zu trinken. Ich habe jetzt 2 Bier, das ist 1 Liter. Und Tanja, der Profi, macht einfach das dritte auf und deswegen habe ich gesagt, das schaffe ich nicht. Deswegen teilen wir uns jetzt ein drittes Bier.
Ja, ich war wieder in Massebach, da konnte ich üben, weißt du?
In Massebach.
In Massebach, da ist oder da. Ist die Zeit
stehe geblieben.
Nee, deshalb, also drittes zu zweit können wir schon noch trinken.
Okay, das heißt, während wir uns jetzt hier das Bier teilen, ich habe auf meiner To-Do-Liste nicht mehr viel stehen, bis auf eine Sache, die wir so ein bisschen verkünden müssen.
Um die wir auch so ein bisschen rumdrucksen.
Naja, also, es ist, man sieht sowas ja immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und wir haben in der letzten Folge angekündigt, ja, dass wir das Sahara-Gravel fahren. Und darauf freuen wir uns beide auch sehr. Aber ich mach's kurz und schmerzlos. Das Sahara-Gravel-Rennen wird auch das Ende unserer gemeinsamen Podcast-Reise sein. Also nochmal, das Highlight, das Beste soll so zum Schluss kommen, wie wir gemeinsam ein Gravel-Rennen fahren. Das wird ja Ende Februar sein. Diese Folge hier ist 217 und wir haben uns gesagt, wir hören mit einer Schnapszahl auf, 222. Dann ist Plan Z und Parallelwelten zuerst einmal oder vorerst einmal beendet, weil wir beide, glaube ich, in uns reingehört haben und bisschen müde sind von unserem Leben und was so alles los ist. Und 2025, du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, kannst du sicherlich in der nächsten Folge nochmal mehr erzählen. Bei dir wird es vielleicht beruflich auch eine Veränderung geben und eine sehr schöne Veränderung, eine positive Veränderung. Bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass ich nächstes Jahr ganz, ganz viele Projekte habe. Da werde ich dann sicherlich auch in der nächsten Folge spätestens ganz viel sagen, zu sagen können, weil ab dem 1. Januar wird da alles öffentlich. Und wir haben uns natürlich einfach ja zusammengesetzt und besprochen, was können wir uns zumuten, wie können wir gewährleisten, dass der Podcast weiter regelmäßig kommt, dass die Qualität auch irgendwie da bleibt. Es war ja auch eine Reise, wir haben irgendwie beide als Profis angefangen und sind jetzt beide Ex-Profis, was sich manchmal auch, glaube ich, für uns beide weird anfühlt, jetzt nicht mehr zu fahren, sondern von außen drauf zu schauen. Und ich glaube, diese ganzen Gründe haben uns irgendwie dazu gewogen jetzt, weil wir haben uns immer am Ende des Jahres zusammengesetzt und haben gesagt, und machen wir es nächstes Jahr noch. Und dieses Jahr war das erste Mal, dass wir bei beiden so irgendwie, dass es so war, ja, vielleicht ist es auch mal Zeit, das Thema zu beenden.
Ja, genau. Und nicht, weil es uns keinen Spaß macht. Also ich glaube, sonst würden wir auch nicht vor dem Podcast zusammen schwimmen gehen, sondern uns nur zum Podcast aufnehmen, treffen. Aber wir müssen eigentlich auch noch über dein Geschenk sprechen, ne?
Ah ja, stimmt. Du hast mir ein Geschenk gemacht.
Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Faktor für mich, auch dass ich dieses Jahr immer mal wieder gemerkt habe, dass es für mich ein zusätzlicher Stress oder dass es für mich nicht so dieses, was es am Anfang immer war, dass ich mich wirklich gefreut habe, den Podcast aufzunehmen. Ich habe mich dann während der Aufnahme immer gefreut, weil es einfach dann eine gute Zeit ist. Aber es war halt ein zusätzlicher Stressor, der manchmal auch einfach ein bisschen dann zu viel war.
Voll.
Und genau das. Und das gerade mit der gegebenenfalls Veränderung, zu der ich vielleicht demnächst mehr sagen kann, wird es mir, glaube ich, einfach nächstes Jahr ein Ticken zu viel, weil ich glaube, es war bisher jetzt auch schon immer so ein bisschen auch ein Ritt auf Messerschneide, genau. Und deshalb auch so ein bisschen der bestimmt emotional und sentimental und auch ein bisschen traurige Schritt, voll, zu sagen, man nimmt einen Schritt zurück und beendet erstmal diese gemeinsame Podcast-Reise, die du für uns beide begonnen hast.
Ja, ich finde es auch natürlich traurig, weil, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, Spotify Wrapped haben wir uns nochmal angeschaut. Wir sind irgendwie für ein paar tausend Menschen da draußen, also ich glaube, es waren ja irgendwie ein bisschen mehr als 3000 Menschen, wo wir der Top-Podcast sind.
Der Top-1-Podcast,
wo ich mir erstmal Danke sage. Und ja, für euch tut es uns natürlich auch sehr leid. Wir sind ja da super dankbar, dass irgendwie so viele Menschen uns regelmäßig hören. Aber
ja, und vor allem auch so, also ich meine, die Top 1 ist so, jeder hat, glaube ich, so seinen Top-Podcast.
Der Lieblingspodcast.
Das ist halt einfach so, ja, klar. Aber dann halt auch einfach trotzdem für noch irgendwie 15.000 Leute die Top 5.
Ja, ja. Und für 24.000 Leute waren wir in den Top 10. Also sind schon ein paar Leute, die uns regelmäßig gehört haben.
Ja.
Und da einfach mal nochmal ein großes Danke. Und ich muss einfach so sagen, das habe ich im Vorgespräch gerade einmal schon kurz gesagt, weil wir darüber geredet haben, wann kommunizieren wir es, wie kommunizieren wir es. Da könnt ihr euch auch nochmal bei Tanja bedanken. Ich war eher der Freund des Clean Cuts, zu sagen, okay, wir gehen ins neue Jahr und das ist die letzte Folge. Tanja hat gesagt, ich fand es mal, oder wenn man schon das ankündigt, dass man aufhört, gibt den Leuten wenigstens noch ein paar Folgen, um Abschied zu nehmen. Darauf haben wir uns ja dann auch entschieden. Auch natürlich, weil irgendwie dann im Februar mit Sahara Gravel nochmal irgendwie so ein gemeinsames Rennen ansteht. Ich glaube, es wird dann schön, da vor Ort auch irgendwie die letzte Folge aufzunehmen. Und ich persönlich bin aber trotzdem glücklich über all das, weil man weiß nie, was kommt, auch wenn wir jetzt erstmal den Podcast beenden. Ja, genauso wie wir jetzt vielleicht gerade einfach, wo es uns zu viel wird, wird vielleicht mal wieder eine Zeit in unserem Leben kommen. Man weiß ja nie, wo man ein Comeback startet oder so. Also ich würde mal sagen, die Tür ist auf jeden Fall nicht geschlossen, dass man das Projekt wieder startet irgendwann. Aber für das nächste Jahr ist einfach bei beiden gerade zu viel los, um zu gewährleisten oder stresst uns einfach, dann ist es ein zusätzlicher Punkt, den wir gerade nicht mehr gut hinbekommen. Und trotzdem wollte ich aber sagen, die Freundschaft, die irgendwie, seitdem wir angefangen haben, Podcast zu machen, das war ja erstmal, man kannte sich flüchtig, Dann hat man angefangen, Podcasts zu machen, hat irgendwie gemerkt, ah ja, man kann ganz gut miteinander reden, man versteht sich. Und wie du gerade gesagt hast, dass wir davor schwimmen gehen und so. Also mittlerweile ist ja wirklich eine Freundschaft entstanden, dass man sich mal im Café trifft und auch über private Dinge lange redet und füreinander da ist. Und das ist eigentlich das, was mir am allermeisten bedeutet. Viel mehr als jeder Hörerin und Hörer und jeden Euro, den man auch irgendwie natürlich dann mit dem Podcast noch nebenbei verdient hat, was auch immer schön war, keine Frage. Aber ja, diese Freundschaft, die wir haben, und dass wir die auch, also das ist das, was mir eigentlich am meisten fehlen wird, dich regelmäßig zu sprechen. Also wir werden sicherlich trotzdem Kontakt haben und die Freundschaft weiter pflegen, aber das ist so der, glaube ich, der Punkt, den ich am blödesten finde von dem Aufhören, dass wir uns nicht mehr so regelmäßig sehen und sprechen.
Ja, so geht's mir auch. Vor allem weiß man auch bei einer Podcast-Aufnahme, dass man für eine Stunde ungefähr mal die ungeteilte Aufmerksamkeit von Rick Zabel hat, was, glaube ich, im Rick Zabel-Kosmos gar nicht mal so einfach ist. Das merke ich dann immer eher so vor den Folgen, dass es gar nicht so leicht ist, deine 100%ige Aufmerksamkeit zu kriegen. Und die kriege ich im Podcast immer. Deshalb, das wird mir auf jeden Fall fehlen. Wir machen das jetzt auch nicht ganz so, oder versuchen es nicht ganz so pathetisch zu sagen, aber mir bleibt auch auf jeden Fall zu sagen, euch für die Treue zu danken, immer zuzuhören, und dir vor allem zu danken dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, den Podcast aufzunehmen, sowas zu machen. Und wenn wir da jetzt auch mal wieder kurz in Geschlechterrollen sprechen, ich merke einfach doch oft, es gibt sehr viele Männer-Podcasts, es gibt doch wenige Frauen-Podcasts, es gibt vor allem wenige Frauen-Sport-Podcasts. Und es liegt, glaube ich, auch manchmal daran, dass wir uns nicht trauen. Und ich merke das ja auch an mir jetzt, obwohl wir schon jahrelang diesen Podcast machen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich ja nichts zu sagen habe, obwohl ich eigentlich viel zu sagen habe und obwohl, glaube ich, auch ganz viele Frauen viel zu sagen haben. Und deshalb gilt dir auch mein Dank, dass du dafür gesorgt hast, dass es eine Frau mehr gibt im männerdominierten Radsport, die eine Stimme hat und die im Podcast auch das sagt, was sie sieht in der Radsportwelt.
Ja, deswegen heißt der Podcast ja auch Parallelwelten. Und obwohl der Titel ja auch immer noch stimmte, weil wir ja auch, sag ich mal, jetzt auch nach dem Sport ziemliche Parallelwelt leben, du als jemand, der einen wirklich systemrelevanten, wichtigen Beruf macht und ich mache irgendwie meinen Quatsch so ein bisschen, passt das ja immer noch sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, es wird noch die eine oder andere Folge geben, bevor es dann endgültig vorbei ist. Tanja und ich sind weiterhin, verstehen uns super, sind gut befreundet und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir im Sommer diesen Jahres, vielleicht auch, wenn das Wetter wieder schöner ist, noch einfach privat ein paar Mal Fahrrad fahren. Und dann, glaube ich, wird die Zeit
oder einfach...
Oder im Freibad schwimmen gehen.
Nur vom Zehner springen, man nicht mehr.
Und ich glaube, den Rest wird die Zeit zeigen. Da brauchen wir gar nicht viel reden oder labern. Das wird, ich glaube, genauso wie das jetzt hier eine Reise war, wird es dann eine Auszeit geben, eine Pause geben. Der Podcast ist mal vorbei und was danach kommt, wird die Zeit zeigen.
Absolut. Aber dann zeig uns doch mal noch kurz, das ist ein richtiger Bruch, was dein Weihnachtsgeschenk war.
Tanja hat mir ein Weihnachtsgeschenk, auch schon wieder so, ich habe Tanja nichts geschenkt, aber von Tanja habe ich was bekommen, danke nochmal dafür. Tanja hat mir eine Badehose geschenkt.
Ich habe ihm eine Badehose geschenkt und er hat sich ich habe sie extra auf eine ganz räudige Art und Weise habe ich sie dir übergeben, weil in der Hoffnung, dass du sie noch anziehst für unsere heutige Schwimmeinheit. Ich hatte den Badeanzug halb an und noch einen Pulli über dem Badeanzug und habe dann gesagt, komm, pack aus im Flur. Und du hast ausgepackt. Aber du hast dich nicht getraut, sie anzuziehen.
Nee, also Tanja hat mir eine Badehose geschenkt, was ja erstmal eine schöne Geste ist, aber es ist ein Eierkneifer einfach.
Das Feedback von so vielen, also das mein Feedback und das Feedback auch von so vielen Leuten nach unserer ersten Schwimmeinheit und nach dem Video, das du gepostet hast oder nach dem Reel, war, ja, aber der Junge braucht eine vernünftige Badehose. Mit so einem Bremsschirm kann man ja nicht schwimmen.
Ja, aber das ist ja extra Training, das verstehen die ja alle nicht.
Nee, das ist schon, das verstehen wir schon. Aber du wirst merken, das ist genauso wie, also das Komische ist ja, du kommst jetzt aus der Radsport-Bubble und wenn du jemanden siehst, der Rennrad fährt mit einer weiten Jogginghose, dann denkst du ja auch so, dein Leben könnte so viel besser sein, zieh einfach eine Bib-Shorts an. So.
Ja, ich verstehe das.
Und das Gleiche.
Ich verstehe, was du meinst, aber in meinem Kopf ist es sehr schwierig, sowas anzuziehen.
Genau, das verstehe ich. Aber das genau Gleiche ist so, jeder Schwimmer, der dich jetzt anschaut, denkt sich nur, warum hat der ganz normale Trainingsschuhe an, Flat Pedals und eine Jogginghose. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Radfahren kann so viel mehr Spaß machen mit einer Bib Shorts und mit Radschuhen.
Ja, den Punkt sehe ich, aber also ich muss auch dazu sagen, wäre ich jetzt gerade, hätte ich so einen richtig krassen Astralkörper und wäre so richtig im Reinen mit mir und meinem Körper, ich glaube, dann würde ich es noch sehen. Aber so kurz nach dem Karriereende und vielleicht 2-3 Kilo zu viel, wie man eigentlich gerne hätte, sehe ich das auch noch nicht, dann so eine enge Buchse anzuziehen, sage ich dir auch ganz ehrlich.
Naja, vielleicht gönnt uns ja auf einer deiner Insta-Stories zumindest einen Einblick in die Hose. Du musst ja nicht tragen.
Also Tanja hat zumindest meine neue Schwimmliebe mit meiner Fußballliebe kombiniert, weil die Badehose, das Design der Badehose ist grüner Rasen und ganz viele Fußbälle.
Ja.
Also sie hat sich schon Gedanken gemacht, die Frau, das muss man ihr lassen.
Und deshalb habe ich auch noch die Hoffnung, dass sie es irgendwann einsehen wird, weil meine Theorie ist ja, heute bist du 2,2 Kilometer geschwommen, ich bin 3000 plus geschwommen. Und mit der Badehose wird es vielleicht auch was, glaub, mit den 3000
plus. Ich glaube, in dem Sprintduell hätte ich dich krass abgezogen mit der Badehose.
Das glaube ich nämlich auch. Und das sollte Motivation genug sein.
Ich denke auch immer noch, also Tanja, das habe ich mir auch in dem Moment, Tanja hat irgendwann zu mir gesagt, da habe ich zu ihr gesagt, ich bin jetzt 1,5 Kilometer geschwommen ungefähr. Und hat sie gesagt, das kann nicht sein, weil ich bin jetzt 1,7 geschwommen. Und dann meine ich so, hey, warum kann das nicht sein? Damit sie sagt, ich bin ja schon 300 Meter geschwommen, bevor du überhaupt im Schwimmbad warst. Und dann war ich so, dann habe ich nochmal kurz drüber nachgedacht und war so, warte mal, 300 Meter wären 12 Bahnen. Du bist niemals im Leben 12 Bahnen geschwommen, bevor ich überhaupt im Schwimmbad war.
Doch.
Das kann nicht sein, niemals.
Doch, ich habe mich 300 Meter eingeschwommen und dann bist du bist nämlich oben erst ins Becken eingestiegen und da war ich schon bei meiner Bahn 13.
Nee, glaube ich dir nicht.
Doch.
Das war 3 Minuten oder so.
Nein.
Das kann nicht sein.
Du hast einfach, also man muss auch schon mal dazu sagen, dass Rick mir entgegenkam, erstmal in der Frauendusche fast. Du bist in die falsche Richtung abgebogen. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn hier? Also er war nicht in der Frauendusche, aber war an den Eingängen und hat sich dann hektisch nach rechts und links umgeschaut und hat dann wieder umgedreht. Doch, da war ich, dann hast du ja noch ewig gebraucht von da.
Nee,
was auch immer du da gemacht hast.
Bahn, nee. Naja, egal. Ist auch egal. Ich weiß dann. Ich schau mal. Wenn ich. Vielleicht schicke ich dir privat ein Foto davon, aber, aber posten tue ich das nicht. Ey.
Alles nur auf OnlyFans.
Ich würde gerade sagen, gibt es nicht coole anliegende Badehosen? Also das Problem ist, ich verstehe den Performance, also ich komme ja aus dem Profisport, ich verstehe den Performance-Gedanken zu 100%.
Aber das ist ja
aber
auch,
sieht einfach übertrieben kacke aus.
Ja, aber das ist ja immer das, wenn du, je nachdem wie du sozialisiert wurdest, zum Beispiel für mich, ein Schwimmer in einer engen Badehose sieht für mich, ich bin im Schwimmhintergrund groß geworden, das sieht für mich gut aus. Das sieht für mich auch deutlich besser aus als ein Mann in einer Bib-Shorts. So. Und das ist ja das Gleiche mit Männern mit rasierten Beinen. Das sieht für ganz viele Frauen ganz schrecklich aus. Wenn man aber mit dem Radsport-Hintergrund groß geworden ist, dann sagt man, ja, ein Mann mit rasierten Beinen finde ich top. Und das Gleiche ist halt jetzt auch wieder das Ding. Nur für dich, du kommst halt aus einer anderen Welt. Für dich ist das noch nicht so angekommen, sage ich jetzt mal.
Ich habe eher die Carhartt Baggy. Ich habe die Carhartt Baggy Badehose, da sehe ich mich.
Ja, und vor allem muss man ja auch sagen, unter Wasser ist ja sowieso, also ich denke auch immer, ich würde niemals, also ich würde ja niemals mit einem Badeanzug irgendwo in der Öffentlichkeit rumlaufen.
Ja.
Aber wenn man in ein Schwimmbad läuft zum Schwimmen, dann ist ja vielleicht noch unangenehm für diesen Moment, wo man von der Umkleide zum Becken läuft. Aber sobald man ins Wasser springt, ist ja alles fein.
Ja, mal sehen. Mal sehen. Das Problem ist, dass ich wurde, glaube ich, in meinem Leben schon zu oft mit Blicken ausgezogen. Weißt du, und wenn ich dann so eine knappe Badehose anhab, weißt du, ich will auch nicht, dass der ganze Fokus auf mir liegt. Ich bin ja dann, wenn ich da Sport treibe, will ich einfach entspannt schwimmen. Wenn ich so noch so eine enge Badehose anziehe, weißt du, Tanja, dann wird sich ja niemand anders mehr konzentrieren können im Schwimmbad, auf was so gerade läuft. Da habe ich auch Angst vor, dass dann irgendwie der Bademeister, schon mal vor, da ist gerade irgendwas Wichtiges.
Das kann ich halt als Frau nicht nachvollziehen, dass man irgendwie sexualisiert wird.
Dann hat er den Blick nur auf mir.
Ja.
Weißt du? Und da habe ich auch einfach Angst vor, sexualisiert zu werden.
Ja, ja, das kann ich leider als Frau passiert einem sowas nie, deshalb kann ich da leider nicht mitfühlen.
Okay, dann haben wir sehr, sehr ironisch diese Folge beendet. Und es ist 10 Uhr abends, du musst noch mit dem Rad nach Deutz fahren. Soll ich dich bringen?
Nee, ich fahre jetzt durch den Park nach Haus.
Okay, naja gut, es ist 10 Uhr, Tanja fährt jetzt mit dem Fahrrad nach Hause. Und ja, it's a wrap, wir hören uns im nächsten Jahr.
Wir hören uns im nächsten Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören in 2024.
25.
Nee, vielen Dank fürs Zuhören in 2024.
Ach so, das war, ja.
Wir wünschen euch einen guten Rutsch, warum man auch immer das sagt.
Have a good watch.
Und
wie man auf Englisch sagt.
Have a good watch vor allem. Deshalb arbeitet er mit Breitling zusammen.
Have a good watch. So nennen wir die Folge. Have a good Ratsch.
Have a good Ratsch. Ansonsten bis ganz bald.
Tschüssi.
Tschüss.